dieser Sabbat steht erneut besonders im Zeichen der Familien. Wir sind alle Familie, wir gehören alle zu der großen Familie Gottes. Jeder von uns ist ein Kind Gottes, das verbindet uns. Aber heute haben wir diese besondere Gelegenheit, auch den Glauben mit euch zu teilen. Und unsere Jungs machen mit, Cornelia und ich machen das gemeinsam. Und das ist uns auch eine besondere Freude, dass wir das mit euch auf diese Weise auch einmal wagen dürfen.
Er war ein typisches Adventistenkind. Auch er hat einmal eine Kindersegnung gehabt. Doch dann Kindersabbatschule, Adva, Gottesdienstbesuche, die Eltern sehr aktiv in der Gemeinde. Als er 16 war, wurde er religionsmündig und dann war fertig. Es ist aufgefallen in dieser Gemeinde, das war eine Gemeinde im Unterschied zu hier mit gerade einmal 3 Kindern. Plötzlich blieb er weg. Er schlief am Samstagvormittag, denn am Freitagabend war er weggegangen. Wenn er doch noch den Gottesdienst besuchte, dann war man nicht ganz sicher, ob er schon wieder nüchtern war. Es ist aufgefallen, immer wenn gebetet wurde, ging er aus dem Raum. Er wollte einfach nicht mehr. Wäre er geblieben, hätte es mehr Kinder gegeben in dieser Gemeinde? Hatte die Gemeinde etwas versäumt? Hatten ihn seine Eltern falsch erzogen? Vielleicht zu streng oder zu nachlässig? Kennt ihr diese Fragen? Auch wir hier in der Krami, wenn ihr euch umschaut, es gibt Menschen, die wir vermissen. Es gibt Jugendliche, die irgendwann beschlossen haben, sie wollen nicht mehr. Und dann fragt man sich, woran könnte es gelegen haben? Oder vielleicht seid ihr in der Situation, in der Roland und ich heute sind. Unsere Kinder sitzen gut angezogen da vorne. Wer weiß, wo sie in 10 Jahren sind? Ihr merkt, es ist so ein Spannungsfeld. Woran liegt es, ob sie sich dann für Gott entscheiden? Wir werden heute keine Predigt darüber halten, woran es liegt. Denn am Ende ist es etwas zwischen Gott und dieser Person. Wir wollen heute in der Bibel nachschauen, ob es etwas gibt, das wir als Eltern und das wir als Gemeinde tun können oder nicht. Wie ihr hier an den Punkten seht, ist es eher ungleich verteilt. Wenn ihr seht, links, Eltern haben im Durchschnitt 3000 Stunden im Jahr Zeit, ihre Kinder zu prägen von den 5000, die wir wach sind. Die Schule hat 816 und die Gemeinde 40. Mit Adva und Lagern sind es natürlich etwas mehr, vielleicht 180 Stunden. Wir haben also die Gemeinde als Licht und die Eltern mit ihrer Liebe. Aber was ist die Aufgabe von uns? Denn eines ist sicher, Glauben lässt sich nicht lehren wie ein Schulfach, wie eine Grundrechenart. Jedes Kind muss für sich selbst auf einem ganz individuellen Weg eine eigene Beziehung mit Gott finden. Und das kann weder das Elternhaus, noch die Gemeinde, noch eine christliche Schule machen. So wollen wir in die Bibel gehen und wir laden euch ein, aufzuschlagen das 5. Buch Mose. Das 5. Buch Mose, Kapitel 6. Gott hat uns mit einer Entscheidungsfreiheit ausgestattet und doch gibt es etwas, das wir tun können und sollen als Gemeinde und als Eltern. Calvin und Timothy werden den Textabschnitt mit uns lesen, immer Stück für Stück. Wir beginnen mit 5. Mose, Kapitel 6, 1 bis 5.
Dies sind die Gesetze und Gebote. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und all seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deinen Vätern dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.
Was ist gemeint mit diesem ersten Wort? Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte. Welche Gesetze? Welche Gebote? Im 5. Buch Mose befinden wir uns vom Zusammenhang her in dieser Wiederholung aus dem 2. Buch Mose. Die 10 Gebote werden noch einmal wiederholt, aber nicht nur das. Das ganze Gesetz, der ganze Wille Gottes wird seinem Volk erneut mitgeteilt in Vorbereitung darauf, dass Mose seine Aufgabe zu Ende bringt und sie dann auch ohne ihn auskommen müssen. Dies meint hier also das, was Gott für unser Leben sich wünscht. Das, was Gott als richtig und als gut erachtet. Und in weiterer Folge auch das, was für uns wirklich gut ist. Wir lesen hier in den Versen 2 und 3 eine doppelte Verheißung, ein doppeltes Versprechen. Es heißt hier auf der einen Seite, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott folgen in dem, was er uns sagt, dann werden wir lange leben und es wird uns gut gehen. Keiner, der krank und voller Schmerzen geplagt ist, hat vielleicht unbedingt den Wunsch, dass das noch ewig lang weitergeht. Wenn es uns gut geht, dann wollen wir im Normalfall auch nicht, dass das Ende einfach, dass das Leben einfach vorbei ist. Es braucht also beides, dass wir ein langes Leben haben. Und natürlich wissen wir, dieses Versprechen geht über dieses Leben noch hinaus, aber dass dieses lange Leben durch Gottes Segen vor allem auch gut ist. Und wir sehen diesen Zusammenhang zwischen der Qualität unseres Lebens und der Quantität, also wie viel und wie gut, die unmittelbar in dem Text damit zusammenhängen, dass wir Gott ernst nehmen. Dass wir das tun, was er von uns möchte, dass wir ihn fürchten, wie die Bibel sagt. Und dieses Versprechen ist nicht nur ein Versprechen, das uns persönlich betrifft, es geht nicht nur um dich oder um mich, sondern wenn wir so leben, dann hat das auch Einfluss auf unsere Kinder und unsere Enkelkinder und Urenkelkinder, auf alle Generationen, die nach uns kommen. Und hier haben wir schon das erste Problem.
Wenn unsere Kinder wachsen in einem Land auf, in dem die Lebensqualität und auch die Lebensquantität gar nicht unbedingt damit zusammenhängt, ob man gläubig ist oder nicht. Wir leben in dem Land mit dem höchsten Bruttogesamtvermögen pro Kopf. Die Statistik ist schon veraltet, ich glaube mittlerweile sind es über 500.000 Euro. Wir leben in einem Land, das, wenn ihr unten schaut, beim Human Development Index 0,955 von maximal einem Punkt hat. Da ist auch die Bildung und alles drinnen. Wir leben in einem Land, in dem das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sehr hoch ist. Ja, das heißt nicht, dass es nicht auch Armut gibt. Aber dennoch bleiben uns in diesem Land, wenn man die Lebenserhaltungskosten einberechnet, 40% mehr als den Menschen in den Nachbarländern. Wir leben in einem Land, in dem Geld und Schokolade fließt, aber es ist nicht unbedingt ein Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung gläubig ist. Nichtgläubige Menschen machen die Mehrheit in der Schweiz auf und unsere Kinder wachsen in diesem Land auf. Sie sehen keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Lebensqualität, Quantität und dem. Und dann gibt es dann noch diesen Text, dass wir unseren Kindern erzählen sollen, dass dieser Gott ein Gott ist und dass er der einzige Gott ist. Das ist das zweite Problem, denn unsere Kinder gehen alle in eine Schule, in der man den Lehrplan 21 unterrichtet. Und der Lehrplan 21 sieht vor, dass man den Kindern beibringt, es gibt viele Religionen. Und sie stehen alle nebeneinander und ihr könnt sie alle anschauen und ihr sucht euch einfach etwas aus oder halt nicht. Es geht darum, dass die Kinder, wenn sie in die Schule gehen, nicht religiöser aus der Schule rausgehen, als sie dort hineingegangen sind. Die Lehrer, die sie unterrichten, sind auch nicht gläubig. Das ist gar nicht ihre Aufgabe. Der Lehrplan sagt, dass unsere Kinder einen Unterricht über Religionen erhalten. Keine Unterweisung in einer Religion. Wenn das jemand machen möchte, und das ist ein Zitat aus dem Lehrplan, dann können das die Eltern machen oder die Kirche. Also wir sind alleine mit dem, was wir den Kindern sagen, weil ihre Umgebung sagt eigentlich etwas anderes.
So sind wir also alleine übrig geblieben, als Eltern, als Gemeinden, als diejenigen, die unseren Kindern, die uns anvertraut sind, das vermittelt, was uns Gott zeigen möchte. Dass da ein Gott vor ihrer Tür steht, sinnbildlich gesprochen, dass er anklopft, dass dieser Gott Raum sich wünscht im Leben unserer Kinder, weil er sich das Beste für sie wünscht. Und das hat hier, wie wir lesen, mit dieser Liebe zu Gott zu tun. Gott von ganzem Herzen zu lieben, eben nicht nur ihm ein kleines bisschen Platz irgendwo einzuräumen, sondern ihm unser ganzes Herz, unsere ganze Seele, unsere ganze Kraft zu schenken. Und das Herz, das wissen wir ja, ist im biblischen Denken der Sitz unserer Entscheidungen und unseres Willens. Es geht nicht einfach um ein gutes Gefühl gegenüber Gott, sondern wir entscheiden uns für Gott und zwar entscheiden wir uns unbedingt für ihn. Seele, das ist der Begriff, den die Bibel gebraucht, um unser Leben, unsere Lebenskraft, die Tatsache, dass wir lebendige Wesen sind, zu beschreiben. Also unser ganzes Leben darf erfüllt sein von dieser Liebe zu Gott. Und mit all deiner Kraft, ja, das könnte man vielleicht auch so ausdrücken, so gut es uns möglich ist, so viel es uns möglich ist, sollen wir Gott lieben und ehren. Mit aller Kraft, as good as it gets, wie man im Englischen sagt. Wir werden es nie ganz schaffen, wir werden es nie perfekt machen, aber so gut wir es irgendwie hinbekommen, und das ist natürlich auch für uns als Eltern das, was wir versuchen, unseren Kindern zu vermitteln. So gut es geht. Jungs.
Eigentlich kann ich es auch vorher lesen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst die schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.
Wie vermitteln wir unseren Kindern Gott? Als Eltern, als Sabbatschullehrer, einfach als Personen, die ihnen auch begegnen. Hier lesen wir davon, dass das etwas ist, was in allen Lebensumständen passiert. Nicht nur hier in diesem Gottesdienstraum. Es heißt hier, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, also privat oder auf einer Reise, man kann sich das vorstellen, egal wo du bist, egal was gerade passiert, du kannst deinen Kindern ein Vorbild sein. Und es heißt auch, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, also zu jeder Tages- oder Nachtzeit, nicht nur das sind die paar Minuten oder das ist der Moment, in dem es besonders wichtig ist, sondern ja, vielleicht speziell am Morgen und am Abend, aber natürlich auch am ganzen Tag, der uns beschäftigt. In jedem Moment, wo wir eine Begegnung haben mit einem Kind, können wir dem Kind ein Stück weit von diesem Glauben vorleben, der uns bewegt. Es wird im Alltag sichtbar, was Gott für uns bedeutet. Und das spüren unsere Kinder. Und es ist eine interessante Reihenfolge, die hier beschrieben wird. eine Bewegung von innen nach außen. Wir beginnen nicht außen irgendwo mit Evangelisation. Es beginnt bei uns ganz persönlich. Das heißt, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Nur wenn jeder von uns persönlich das Wort Gottes ernst nimmt und ihm Raum gibt, haben wir die richtige Grundlage. Dann als zweiter Schritt werden unsere Kinder erwähnt, also unsere Kernfamilien, vielleicht die Personen, die uns besonders nah sind, besonders unsere Kinder. Aber dann heißt es auch, du sollst sie dir schreiben auf die Pfosten deines Hauses. Und die Pfosten des Hauses sind der Eingang in die Öffentlichkeit, aber auch der Raum, durch den Menschen gehen, wenn sie unser Haus betreten. Also wenn Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen kommen, dann ist das der nächste Schritt, dass wir auch ihnen gegenüber ein Zeugnis geben dürfen. Und das hat auf uns und auch auf unsere Kinder einen Einfluss. Und schließlich ist noch die Rede von den Toren. Und die Tore der Stadt sind der Ort, an dem die Welt, die allgemeine Gesellschaft, unsere Gemeinde oder unsere Stadt berührt. Da geht es dann auch um das Verkünden dieser Botschaft hinaus in die Welt, zu Gott zu stehen. Aber es ist hier erst der letzte Schritt. Wenn wir es nicht wirklich für uns und für unsere Familien und für in unserem engeren Kreis leben, dann haben wir diese Grundlage nicht, die wir brauchen. Und was beschrieben wird hier im zweiten Vers, im Vers 7, dass wir es den Kindern einschärfen sollen, ist ein sehr guter Begriff, es ist sehr gut übersetzt. Es kann sogar sein, dass dieses Wort vom Einschärfen auch wiederum aus der Sprache von Luther überhaupt kommt. Denn es ist sehr deutlich eine Wiedergabe von dem, was im Hebräischen steht. Das Wort hier, dass wir die Gebote Gottes und seine Rechte unseren Kindern einschärfen sollen, hat diese zwei Bedeutungen. Zum einen hat es die Bedeutung von etwas scharf machen, also ein Werkzeug, das geschliffen wird, eine stumpfe Klinge, die scharf gemacht wird, um für ihren Gebrauch gut zu sein. Aber es hat auch die Bedeutung von wiederholen, immer wieder darüber sprechen, wiederholen und den Kindern über lange Zeit hinweg Dinge vermitteln. Nicht nur einmal, nicht nur einen Moment, sondern immer und immer wieder. Man kann sich das hier ein bisschen mit einem Bild vorstellen, wie
jeder von uns, der Kinder hat, weiß, dass die zweite Stunde eigentlich Zeitverschwendung ist. Weil wenn ihr da jetzt schaut, Robin und Florian versuchen sich da super zu beschäftigen. Das Problem ist nur, wenn wir vom Wiederholen sprechen, dass es bei uns allen und bei Kindern überhaupt so ist, dass wir uns ja die Dinge überhaupt nicht merken können. Wenn wir jetzt eine Predigt halten, haben möglicherweise wir was davon, weil wir sprechen und wir sind aktiv. Ihr sitzt alle da, wartet aufs Mittagessen, hört zu und habt es möglicherweise gleich wieder vergessen. Das bedeutet, Kindern den Glauben weiterzubringen oder ist nicht damit getan, wenn sie nichts machen. Aber seht ihr, was da ganz oben steht? Wie man etwas tatsächlich lernen und behalten kann? Selber machen oder nacherzählen oder erklären. Also ihr seht, es braucht ein Aktivwerden im Glauben für jeden von uns, nicht nur für die, die da vorne stehen. Und dann vergisst man es ja auch wieder. Vielleicht wisst ihr heute Mittag noch, worum es heute ging und könnt darüber euch austauschen, ob ihr das gut gefunden habt oder nicht. In einer Woche ist es vergessen und in 4 Wochen wisst ihr nicht einmal mehr, dass wir da oben gestanden haben. Und deswegen steht in diesem Bibeltext das Wort wiederholen. Denn schaut mal, was passiert, wenn ich etwas lerne und ich wiederhole es immer und immer und immer wieder. Das bedeutet, einschärfen ist, die Kinder werden mit den Wahrheiten über Gott konfrontiert an ganz, 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 ganz vielen Situationen in ihrem Leben. Sie lesen es selber, sie hören es von den Eltern, sie merken es in der Gemeinde, sie sind in der Adva und haben ganz viele Möglichkeiten, immer und immer wieder zu hören, wer Gott ist. Und dann gibt es noch eine Erkenntnis aus der Lernpsychologie, die uns hier hilft. Kinder lernen nur, wenn sie sich wohlfühlen. In einer Schulumgebung, in der sich ein Kind nicht wohlfühlt, kann es nicht lernen. In einer Glaubensumgebung, in der sich ein Kind nicht wohlfühlt, in einer Familienumgebung, in der sich ein Kind nicht wohlfühlt, kann es nichts über Gott lernen. Es
braucht diese Sicherheit. Und ich glaube, das ist der Grund, warum unser Schöpfer diese Glaubensvermittlung im Idealfall in einen Ort gelegt hat, wo sich die Kinder wohl und sicher fühlen. Die Andachten seien kurz und voller Leben, der Gelegenheit angepasst und von Zeit zu Zeit anders gestaltet. Alles beteilige sich am Lesen der Bibel, lerne das Gesetz Gottes und wiederhole es häufig. Die Kinder werden lebhafter daran teilnehmen, wenn sie zuweilen den Schriftabschnitt wählen dürfen. Befragt sie darüber und lasst sie selbst Fragen stellen. Zieht alles mit heran, was den Sinn veranschaulicht. Falls sich dabei die Andacht nicht zu weit ausdehnt, auch die Predigt, lasse man auch die Kleinen mitbeten und mitsingen, wenn auch nur einen einzigen Vers. Wer hat das geschrieben? Traut euch. Bei der Sprache ist es alt. Ellen White. Ist das nicht interessant, dass jemand, der nicht Lernpsychologie geschrieben hat, weiß, wie man Kindern Glauben vermittelt? Nicht zu lang, lebendig, selber auswählen, alle sind dabei.
Dann haben wir in diesem Text noch diese konkreten Anordnungen von Gott gelesen, diese Aufforderung, dass wir die Worte Gottes an unsere Hand und als Merkzeichen zwischen den Augen auch nehmen sollen und auf die Pfosten unseres Hauses. Ihr kennt vermutlich diese Praxis im Judentum, wo orthodoxe Juden buchstäblich das Wort Gottes an ihren Stirnen und an ihren Armen tragen. Ich finde, die Juden sind generell oft sehr gut darin, Dinge anschaulich und begreifbar zu machen. Das sieht man hier sehr deutlich. Und das Zweite, was sie auch ganz praktisch machen, ist, sie nehmen diesen Text und sie schreiben Worte Gottes, eine kleine Schriftrolle mit einigen Versen, auch aus diesem Text, den wir gelesen haben unter anderem, und sie werden in diesen kleinen Kapseln bei der Türe angebracht. Immer wenn ein Jude durch seine Wohnung hineingeht, durch die Türe, berührt er diese Mesusa und erinnert sich in diesem Augenblick an den Text, den Gott darin vermittelt hat, an dieses höhere Israel vor allem auch. Das ist sehr praktisch und anschaulich, aber natürlich wissen wir auch, dass diese Aussage von Gott nicht nur auf diese buchstäbliche Weise gemeint ist, sondern vor allem auch im übertragenen Sinn. Was bedeutet es denn, etwas wie ein Zeichen auf der Hand oder zwischen den Augen zu tragen? Als aufmerksame Leser und als Adventisten bin ich sicher, vielen von euch fällt da sofort ein Text dazu ein, wo es davon spricht, dass wir etwas als Zeichen auf die Hand und auf die Stirn nehmen. Ihr dürft es gerne laut sagen, was ist da dieser adventistische Text in der Offenbarung dazu? Wovor werden wir gewarnt? Nehmt es nicht an eure Hand und eure Stirn? Ja, danke schön. Sehr gut. Von einem jungen Mann, der hier noch gar nicht so lange dabei ist. Bravo. Aber ich bin sicher, die meisten anderen von euch wüssten das auch. Das Mahlzeichen des Tieres in Offenbarung 13 ist eine große Täuschung, die am Ende der Zeit vor der Wiederkunft von Jesus die ganze Welt packen wird. Und wir werden davor gewarnt, dass wir das nicht tun. Und die Lösung, die Sicherheit, sozusagen wie etwas, das uns davor schützt, dass das passiert, ist, wenn wir genau das befolgen, was hier im 5. Buch Mose 6 steht. Dass wir nämlich an unseren Händen, an unseren Stirnen im übertragenen Sinn, dass da bereits etwas ist. Wenn unsere Hände, das ist symbolisch für unser Handeln, unser Leben, unser Tun, und unsere Stirn, das ist symbolisch, bedeutet auf der einen Seite die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, das ist der Ort zwischen unseren Augen, also unser Gottesbild, wie wir Gott sehen, dass wir Gott wirklich kennen, dass wir wissen, Gott ist gut und er meint es gut mit uns. Aber gleichzeitig ist die Stirn auch der Ort, an dem die Versiegelung passiert. Also es ist auch dieses Bild von einem Zugehörigkeitszeichen. Ein Siegel in der Bibel bedeutet, Gott sagt, du gehörst mir. Wir vertrauen uns Gott an, wir werden zu seinem Eigentum, er beschützt und bewahrt uns und er sagt, dich kann niemand antasten. Und diese Versiegelung, wie wir wissen, passiert durch den Heiligen Geist und unter anderem auch bei der Taufe. Das heißt also, der beste Schutz gegen dieses falsche Zeichen besteht darin, dass wir das Wort Gottes in uns aufnehmen und dass wir bereits Gott an unserer Stirn und ein gottgefälliges Leben an unserer Hand tragen.
Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst.
Dass wir hier leben, dass wir hier geboren wurden, dass wir hierher kommen durften, ist nicht unser Verdienst. Und Gott schreibt hier in diesem Vers etwas hinein, das genau für uns in diesem Land ist. Wir haben diesen Reichtum hier nicht selber geschaffen. Und Gott weiß genau, wir haben ein Problem. Wenn es uns gut geht, vergessen wir ihn. Und deswegen schreibt er das hier rein. Wenn es dir gut geht, vergiss nicht, wo es her ist.
Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen.
Also zusammengefasst, was sage ich jetzt meinen Kindern? Wie ihr vielleicht wisst, sind Kinderfragen die besten und schwierigsten auf der Welt. Schon mal Kinderfragen beantwortet. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Antwort eine neue Frage kommt, ist sehr, sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so lange fragen, bis ihr nicht mehr antworten könnt, ist auch sehr hoch. Und dann gibt es so Fragen wie mein kleinerer Sohn, der dann sagt, gell, der liebe Gott, der wird das machen, dass meine Oma in den Himmel kommt. Seine Oma möchte nichts mit Gott zu tun haben. Was antwortet ihr diesem Kind, wenn es euch das fragt? Also was sage ich jetzt? Was sind das für Rechte und Gebote? Ich als Mutter könnte jetzt aufzählen, habe ich gelernt. Also, da gibt es die 10 Gebote. Gebot 1, Gebot 2, Gebot 3 und das ist alles das, was Gott von euch möchte. Aber wenn ihr die Bibel offen habt und in den Text hineinschaut, dann werdet ihr etwas Erstaunliches feststellen. Jetzt kommt kein Gebot. Die Antwort, die Gott möchte, dass wir unseren Kindern geben, lautet ganz anders.
Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hatte.
Das finde ich unglaublich genial. Dieser Twist hier, in gewisser Weise. Wenn uns unsere Kinder fragen, warum lebt ihr so, wie ihr lebt? Warum haltet ihr alle diese Gebote von Gott? Warum macht ihr das so? Dass unsere Antwort nicht ist, weil Gott das so geboten hat, weil es so steht auf den Steintafeln, sondern wir dürfen unseren Kindern Zeugnis geben über das, wie wir von Gott befreit worden sind. Wenn wir unseren Kindern, wenn ich meinen Kindern gegenüber ehrlich bin darüber, dass ich ein Sünder bin, wenn ich ihnen erzähle darüber, wie mein Leben früher war, bevor ich Gott kennengelernt habe, wie viel sich verändert hat und wie er mich befreit hat aus dieser Gefangenschaft von mir selbst und auch aus dieser Gefangenschaft von Satan, der wirklich versucht, den Menschen das Leben schwer zu machen und sie zu versklaven. Wenn ich diese Befreiung durch Jesus Christus teilen darf mit meinen Kindern Und wenn ich dann auch erzählen darf darüber, was für wunderbare und große Dinge schon getan hat in meinem und in unserem Leben. Und schließlich, wenn ich auch erzählen darf von dieser Hoffnung, die mich und die uns bewegt, von dem Land, das Gott versprochen hat. So oft rede ich mit meinen Kindern, reden wir mit unseren Kindern über dieses neue Jerusalem, über den Himmel, über die neue Erde, über darüber, wie wunderbar das ist, was Gott uns versprochen hat. Und das ist es, was die Grundlage bildet dafür, dann auch zu vertrauen und auch diesen Weg mit Gott zu gehen. Überhaupt zu sagen, warum will ich diese Entscheidung treffen? Warum will ich, dass Gott das tun, was Gott von mir sagt? Das ist die beste Grundlage dafür.
Wenn ihr den Kindern in dieser Gemeinde etwas Gutes tun wollt, dann erzählt ihnen eure Geschichte. Erzählt ihnen, warum ihr hier seid. Erzählt ihnen, wie ihr Gott gefunden habt. So etwas macht einen ganz anderen Eindruck, als wenn wir ihnen jeden Sabbat die 10 Gebote vorlesen und ihnen erklären, was sie alles tun sollen. Es war sehr seltsam für mich als Schwester, meinen Bruder aus der Gemeinde gehen zu sehen. Ich habe ihn gefragt, warum. Und er hat gesagt, ich will nicht tun, was Gott möchte von mir. Wir haben das diskutiert, aber als 16-Jähriger spricht man nicht sehr viel mit seiner älteren Schwester. Und dann habe ich etwas festgestellt. Mein Bruder ging nicht mehr in die Gemeinde, wollte nicht leben, wie Gott es will, aber er zahlte Zehnten. Dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, was soll das? Du möchtest mit Gott nichts zu tun haben, warum zahlst du Zehnten? Mein Bruder hat viel früher verdient als ich, weil er mit 16 dann schon eine Ausbildung gemacht hat. Er schaut mich an und sagt, ja, ich bin noch nicht blöd. Ich lasse mir doch den Segen Gottes nicht entgehen. Warum hat sich mein Bruder 10 Jahre später taufen lassen? Warum ist er heute Schatzmeister in unserer Gemeinde? Erstens hat er den Segen erlebt, auch wie er heute unterwegs sein darf. Aber eigentlich ist die Antwort darauf Gnade. Gott ist ihm nachgegangen. Gott geht uns nach, bis zu unserem letzten Atemzug. Und wenn du heute dein Kind, dein Enkelkind hier vermisst, dann wisse, diese Gnade Gottes geht ihm und ihr nach. Und trotzdem lässt Gott die freie Entscheidung. Niemand hat meinen Bruder gezwungen. Er hat sich eines Tages selber entschieden. Und dann ist da noch etwas, und das ist, das sagt er heute selber, es wurde ihm etwas eingeschärft. Es wurde ihm eingeschärft, dass Gott der alleinige Gott ist. Es wurde ihm eingeschärft, dass wir Sünder sind und Gott der Retter ist. Es wurde ihm eingeschärft, dass wir auf ein besseres Land warten. Und es wurde ihm eingeschärft, dass die Gemeinde nicht perfekt sein muss dafür, dass ich Teil davon werden kann.
Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Hier sehen wir diese Entscheidung. Zu dieser Entscheidung und zu diesem Schritt möchten wir heute euch alle und uns und auch unsere Kinder von Herzen einladen, dass wir Gott vertrauen, dass wir dafür uns entscheiden, dass seine Wege uns als gut erscheinen, dass sie uns gefallen, dass wir sagen, ja Gott, deine Wege sind besser als unsere Wege. Du weißt es besser. Gott ist gut und sein Weg ist gut. Er meint es gut. Wenden wir darauf unseren Blick, vertrauen wir ihm und gehen wir darin den Kindern in unserer Gemeinde voran. Lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen und gib mir dein Herz, sagt Gott. Amen.